Wie könnte man denn sicherstellen, dass die Waffen nicht in die falschen Hände geraten?
Also grundsätzlich sicherstellen können wir das bei sowas nie. Wir haben das ja in anderen Konflikten gesehen, also am markantesten sicher beim Islamischen Staat selber. Als der Mosul überrannt hat, hat er sich ja die ganzen Waffen angeeignet, die irakische Armee hat liegen lassen. Also das ist ja einer der Gründe, warum die so gut bewaffnet sind inzwischen. Und das sind natürlich alles Waffenauslieferungen der Amerikaner. Wir haben das bei anderen Waffen gesehen, mit Libyen zum Beispiel, die dann alle nach Mali geflossen sind und auch in andere Konfliktgebiete. Sowas lässt sich grundsätzlich nicht verhindern, gerade bei Kleinwaffen. Die kann einfach jeder aufheben, selbst ein Jugendlicher, und mit sich rumtragen. Das können sie nicht kontrollieren.
Also ist das ein Risiko, das man jetzt ganz bewusst eingeht?
Ich denke, es ist ein Risiko, was man eingeht. Ich glaube, das Problem ist einfach, man steht vor einem großen Dilemma. Es ist allen klar, dass etwas getan werden muss, um den Vormarsch des Islamischen Staates aufzuhalten. Und es ist aber niemandem klar, wie das richtig passieren soll. Wir haben jetzt ja Anfänge gesehen auf starken internationalen Druck, dass sich politisch etwas geändert hat in Bagdad, was man eben braucht, um eine Lösung zu erzielen, die vor allem die sunnitischen Kräfte, die sich mit dem Islamischen Staat zusammengeschlossen haben, davon wegzubrechen und wieder in einen politischen Dialog mit der bisher schiitisch dominierten Regierung zu leiten. Aber prinzipiell stehen sie immer noch vor dem Problem, was machen sie, um IS aufzuhalten? Und also der deutsche Außenminister hat vorgeschlagen, dass man eine UN-Schutztruppe schicken sollte. Aber da ist natürlich die Frage, welcher Staat wird bereit sein, für eine solche Mission Truppen zu entsenden? Denn da geht es ja nicht um einen klassischen Blauhelm-Einsatz, wo vielleicht zwei Parteien getrennt werden sollen, sondern da geht es um einen ganz knallharten Kampfeinsatz. Und dabei würden ohne Frage Soldaten ums Leben kommen. Unter Umständen, wenn die Bundesregierung denkt, dass man sich da engagieren sollte, eben auch Bundeswehrsoldaten. Und ich glaube, das will im Moment niemand. Und dann sagt man, das kleinere Übel ist es dann eben, Waffen zu schicken, auch wenn wir nicht wirklich wissen, was damit passieren wird am Ende.
Und wenn man halt die Kurden mit Waffen beliefert, stärkt das dann nicht auch die Bestrebungen, sich von Bagdad zu lösen und die Autonomierechte auszubauen?
Das ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir hören jetzt schon Berichte aus der kurdischen Region, wo Kritiker der kurdischen Regierung sagen, die Regierung benutzt das ganze Szenario auch, so schlimm und so schwierig es auf jeden Fall im Moment im Irak ist und auch für die kurdische Bevölkerung, um eben ihre eigene Stellung auszubauen, sowohl gegenüber der Zentralregierung, mit der sie ja vorher schon sehr viele Streitigkeiten gehabt hat, als auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft, um eben zu sagen, wir brauchen mehr Autonomie, uns muss es zum Beispiel möglich sein, unsere Ölvorkommen zu verkaufen, alleine, ohne dass wir über Bagdad gehen müssen. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Ob es wahrscheinlich ist, wie Sie das vorhin angesprochen hatten, dass die Waffen bei der PKK enden könnten, die dann damit gegen die Türkei vorgeht, das weiß ich nicht unbedingt. Man kann sicherlich nicht verhindern, dass auch die eine oder andere Waffe bei der PKK auftaucht. Die Peschmerga kämpfen ja, also die Armee der kurdischen Regionalregierung kämpft ja Seite an Seite mit PKK-Kräften im Irak. Aber es gibt da schon eine sehr starke politische Spaltung zwischen der Autonomieregierung und der PKK-Führung. Also es gibt zwar den Kampf für eine gemeinsame kurdische Sache, aber politisch sind sich die beiden Fraktionen nicht grün.
Und die PKK ist ja von der EU als terroristische Vereinigung eingestuft. Wie viel Macht hat sie denn tatsächlich noch?
Also es ist sehr schwierig zu sagen, das jetzt genau einzuschätzen. Ich habe auch keine genauen Einschätzungen bisher gesehen, wie hoch jetzt die Mitgliederzahlen sind. Vor allen Dingen, weil sich das ja auch zum Teil in sehr konspirative Zirkel zurückzieht. Ganz klar ist, die PKK ist über die letzten Jahrzehnte in der Türkei eine ernstzunehmende militärische Größe geworden. Die türkische Armee hat trotz massiven Vorgehens und auch massiven Vorgehens nicht nur gegen die PKK, sondern eben auch gegen die Zivilbevölkerung in den kurdischen Gebieten über 20 Jahre nicht geschafft, die PKK zu zerstören. Das ist ja einer der Gründe, warum man sich jetzt doch wieder auf einen Friedensprozess besonnen hat mit der PKK. Und was ganz klar ist, die PKK ist, auch wenn ihre Ziele nicht unbedingt von allen Kurdinnen und Kurden geteilt werden, aber sie ist immer noch die größte Sammlungsbewegung, wenn es um kurdische Unabhängigkeit zumindest in der Türkei geht. Das sehen Sie ja auch in Deutschland, wenn hier Demonstrationen von Kurdinnen und Kurden stattfinden. Das ist schon sehr, sehr stark PKK dominiert von den Fahnen, von den Spruchbändern, von den Fotos, die da hochgehalten werden.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Waffenlieferungen auch auf das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei auswirken könnten?
Also das Interessante ist, dass die Türkei schon relativ früh sehr deutlich gesagt haben, wir haben überhaupt keine Probleme damit, wenn die internationale Gemeinschaft, wenn der Westen Waffen an die kurdische Autonomieregierung liefert. Die Türkei, ich habe das ja gerade schon erwähnt, es gibt eben diese Spannung zwischen der kurdischen Führung im Irak und der Führung der PKK. Und die Türkei hat über die letzten Jahre seit dem Irakkrieg hervorragende Verbindungen aufgebaut zu den Kurden im Irak. Und also zum Beispiel die Öllieferungen, die die Kurden gerne vornehmen möchten aus ihrem Gebiet, die gehen zum großen Teil in die Türkei und die Türkei setzt da auch ganz stark drauf. Es gibt ganz starke wirtschaftliche Beziehungen und natürlich auch die Überlegung der Türkei, naja, es gibt eine kurdische Autonomie im Irak, aber damit halten wir das auch lokal begrenzt und dann wirkt sich das nicht auf unser eigenes Land aus. Deswegen hat die Türkei bisher auch gesagt, ja, alles, was der Stärkung dieser Autonomieregierung dient, damit sind wir mehr als einverstanden. Über die Gefahr, dass dadurch unter Umständen auch die PKK gestärkt werden könnte, hat sie zumindest öffentlich noch nichts gesagt.
Letzte Frage, Herr Brakel, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben jetzt rausgearbeitet, dass die ganze Sache durchaus risikobehaftet ist. Wir wägen hier wahrscheinlich das kleinere Übel gegen das größere Übel ab. Ist es aus Ihrer Sicht richtig, die Kurden mit Waffen zu beliefern oder nicht?
Also, vorhin schon gesagt, es ist, glaube ich, ein Dilemma. Ich bin der festen Ansicht, der Islamische Staat muss gestoppt werden oder es muss auf jeden Fall sein weiteres Vordringen eingegrenzt werden. Das betrifft übrigens nicht nur den Irak, das betrifft auf jeden Fall auch Syrien. Ich bin der Ansicht, dass die Aktionen, die jetzt passieren, passieren viel zu spät. Das Richtige wäre vermutlich ein militärisches Eingreifen durch den Westen direkt, beziehungsweise könnten sich auch andere UN-Kräfte daran beteiligen. Das müssten aber Kräfte sein, die sehr gut ausgerüstet und sehr gut trainiert sind, was vermutlich nur die größeren Staaten in der Lage wären zu leisten. Ich sehe aber dafür die politische Bereitschaft nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das über Luftangriffe und Hilfslieferungen hinausgehen wird. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen sind Waffenlieferungen eine sehr schlechte Möglichkeit, aber vielleicht die einzig mögliche.
Waffenlieferungen an die Kurden, ist das notwendig oder ein Risiko? Das waren dazu Einschätzungen von Christian Brakel. Er ist Nahost-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür.
Sehr gern.